Hallo, das ist der Brettspiel-Podcast. Mein Name ist Harald Schrapers. Und das sind die Themen. Analog statt digital, ein verspieltes Land im Oktober. Stufenlos analog, was hat das mit dem Brettspiel zu tun? Essen, die Spielewelt auf dem Weg ins Ruhrgebiet. Jurassic Park, Dino-Gehege von Draftosaurus bis Dinosaur Island. Star Trek, Space Base und die Würfel im Weltall. Es ist Oktober und für mich beginnt in Kürze die fünfte Jahreszeit, die Spieltage in der Messe Essen, die gleichzeitig Anfang und Höhepunkt des neuen Spielejahrs sind. Analog digital, verspieltes Land heißt ein großer Artikel in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Spiel doch, der sich der zunehmenden Brettspielbegeisterung annimmt. Um ein Gefühl für den Hype zu kriegen, muss man im Epizentrum gestanden haben, im Ruhrgebiet in Essen. Dann, wenn sich lange Schlangen vor den Türen der Messehallen bilden, wenn dichtes Gedränge herrscht, schreibt Andreas Becker, Spieldoch-Redakteur. Wenn in Essen die internationalen Spieltage von der Branche als eine Art Volksfest und Hochamt in einem zelebriert werden, wird es offenbar, wie gerne und wie intensiv Deutschland spielt. Immer mehr Menschen spielen. Der Gegentrend zum Digitalen allein erklärt wahrscheinlich noch nicht, warum wieder mehr und intensiver gespielt wird. Becker fragt deswegen Hartmut Kommerell, er ist Spieleautor und Vorsitzender der Spieleautorenzunft. Er verweist auf Skat, Doppelkopf, Schafkopf, also dass in Deutschland eigentlich schon immer auch Erwachsene gespielt haben, und zwar in der Kneipe. Seitdem hat sich das Spiel zu einer gewissen Kunstform entwickelt, das ist der Unterschied laut Kommerell, und er verweist dabei auf 1995, dem Wendejahr, als die Siedler von Catan Spiel des Jahres wurden. Das war der Durchbruch zu besseren und schöneren Spielen. Natürlich machte, und darauf weist Andreas Becker hin, natürlich machte die technische Entwicklung vor den Spielen nicht Halt. Und zwar in der Hinsicht, dass die technische Entwicklung dafür sorgt, dass speziell geformte Holzteile inzwischen zu einem vertretbaren Preis produziert werden können. Früher waren Rohstoffe im Spiel einfache Scheiben oder Würfelchen. Heute sehen die Sachen aus wie ein Baumstamm oder wie ein Mini-Bauklötzchen Land, wenn man sich die Tiere anguckt. Dieses haptische Erlebnis, das Anfassen schöner Materialien, bietet die digitale Welt nicht. Bernhard Löhlein, Sprecher der Juryspiel des Jahres, sagt der Spiel doch, dass die Menschen selbst Karten mischen wollen und ziehen. Sie wollen dieses Moment der Spannung, ob die nächste Karte etwas Gutes oder etwas Schlechtes bedeutet. Sie wollen selbst die Fragen stellen, nicht nur Ratender, sondern gleichzeitig Quizmaster sein. Löhlein sagt, das Analoge macht einfach den Reiz aus. Das ist für viele eine attraktive Form der Entschleunigung. Andreas Becker fragt Carsten Reuter, Chef des Verlags Schwerkraft, ob die Menschen das analoge Erlebnis als digitale Entgiftung schätzen. Das ist naiver Quatsch, antwortet Carsten Reuter. Es gäbe auch Sportvereine, Kegelclubs und andere analoge Aktivitäten, die eben nicht boomen. Auch die digitale Welt liefert eine direkte Interaktion, betont Reuter. Mit einer Webcam und einem Headset kann ich mit meinem Nachbarn bei Fortnite gemeinsam antreten. Früher haben die Kids für LAN-Partys ihre Monitore und PCs von ihren Eltern irgendwo hinfahren lassen. Die Digitalisierung macht das überflüssig und das ist gut so. Jeder Nerd stinkt jetzt nur noch seine eigene Bude zu, lautet die erfrischend zugespitzte Antwort von Carsten Reuter. Ich finde auch, dass es bei Brettspielen nicht um digitale Entgiftung, um Digital Detox geht, weil es geht ums Spielen und nicht um etwas, was das Spiel als solches überfordert. Aber ich muss Carsten Reuter in der Frage widersprechen, ob man die direkte Kommunikation, das Gemeinsame, das Zusammensein durch Webcam und Headset ersetzen kann. Das kann man eben nicht. Und deswegen fahre ich meinen Sohn auch gelegentlich immer noch mit PC und Monitor zu seinen Freunden. Weil es geht ums gemeinsame Erlebnis. Da ist das digitale Spiel im Hintertreffen. Und das ist der große Vorteil des Brett- und Kartenspiels. Aber darf ich das überhaupt sagen? Analog, analoges Spiel als ein Begriff für Brettspiele? Ich finde, es hört sich gut an, analog. So wie eine Vinylschallplatte, die ja im Gegensatz zum Kegelclub tatsächlich boomt. Wobei ich natürlich weiß, dass der aus der Technik kommende Begriff analog an dieser Stelle falsch, unpräzise verwendet wird. Arno Miller, er ist Herausgeber der Plattform Spielwiese.at und er schreibt in deren Jahrbuch, dass digital bedeutet in Form von Ziffern. So funktionieren Computer, Smartphones, Spielekonsolen. Darauf gespielte Games sind nicht digital, betont er, sondern wenn schon virtuell. Man kann sie nicht angreifen, sie bekommen auch keine Flecken, wenn man Kaffee drüber schüttet. Ein Brett- oder Kartenspiel hingegen ist physisch vorhanden. Das müsse man sogar anfassen und es werde garantiert Flecken bekommen. Arno Miller ist da empfindlich. Er schreibt, analog bedeutet verhältnismäßig oder in der Physik auch stufenlos. Trifft alles nicht den Kern. Neben der vermeintlichen Wortklauberei aber zum Wichtigsten. Heute redet alles von Digitalisierung. Damit wird analog zur abwertenden Metapher für rückständig. Christian Beiersdorf widerspricht Miller. Als Oberbegriff sind analoge Spiele als Unterscheidungsmerkmal zur digitalen Spielewelt gut einsetzbar, praxiserprobt und verständlich. Wer weiterhin von Brettspielen, Kartenspielen, Tabletop-Spielen, Gesellschaftsspielen etc. sprechen möchte, kann das ja gerne tun. Aber als Oberbegriff für alle hat noch keiner davon gestimmt, auch schon vor der Geburt der digitalen Spiele, sagt Beiersdorf. Er ist Geschäftsführer der Spieleautorenzunft. Ich glaube, dass Christian Beiersdorf mit seiner pragmatischen Herangehensweise gut fährt. Zumal Arno Miller mit seiner Einschätzung, dass Digitalisierung für Fortschritt steht, so nicht richtig liegt. Digitalisierung steht für technischen Fortschritt, aber nicht automatisch für gesellschaftlichen Fortschritt. Ganz im Gegenteil, immer mehr wird über die Probleme der Digitalisierung diskutiert. Die reichen vom massiven Arbeitsplatzabbau bis hin zu den Möglichkeiten der technischen Überwachung durch immer mehr große internationale Technologiekonzerne. Ein gezielter Verzicht auf Digitalisierung, etwa bei der Begegnung von Menschen, bei der zwischenmenschlichen Kommunikation und natürlich hier bei unserem Spiel, ist deswegen nicht rückschrittlich, sondern kann ein Beitrag für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt sein. Viele hundert analoge Neuheiten erwarten uns in Essen. Und analog bleibt analog. Es gibt weiterhin keinen Trend zur Verschmelzung mit der digitalen Welt zu sogenannten Hybridspielen. Vor einigen Jahren hatte es sich noch gelohnt, dass ich im Auftrag der Spielbox durch die Messehallen gegangen bin und recherchiert habe, welche Spiele mit Elektronik das Potenzial besitzen, näher darauf einzugehen. Aber dieses Marktsegment scheint wieder eingeschlafen zu sein. Titel wie Werwörter, die erfolgreich die Elektronik so verwenden, dass sie genau die dienende Funktion einnimmt, die angemessen ist, sind selten. Fast 50 Brettspielneuheiten habe ich übrigens schon vor der Messe auf meinem Tisch gehabt und konnte sie ausprobieren. Der Spielejahrgang fängt immer früher an, das ist zumindest mein Gefühl. Schon im letzten Jahr erschienen mit Krasse Kacke, Das tiefe Land, Paper Tales und Belratti empfehlenswerte Spiele, teils Monate vor der Essener Messe. Und sie sind auch nicht in Vergessenheit geraten. Aber ich glaube, eine derart große Zahl an Titeln wie jetzt ist noch nie in den Sommermonaten erschienen. Ich hoffe, dass diese Welle nicht noch zusätzlich zu der Flut an Neuerscheinungen kommt, die wie früher punktgenau zum Messebeginn angeliefert wird. So sehr ich mich über jedes qualitativ gute Spiel freue, pure Quantität ist nun mal kein Garant für Qualität. Manche Verlage, allen voran Asmodee und die angeschlossenen Studios und Partnerverlage, orientieren sich kaum noch an den Messeterminen, sondern bringen Spiele kontinuierlich auf den Markt. Andere wollen die Spiele schon zur Gen Con in den USA, die Anfang August stattfindet, fertig haben. Das ist dann aber in vielen Fällen dann nur die englischsprachige Ausgabe. Deutsch muss dann noch ein paar Wochen oder Monate warten. Umgekehrt geht's übrigens auch. Die Quacksalber von Quedlinburg waren in diesem Sommer eine viel beachtete Gen Con-Neuheit. Was gefällt mir besser, die Gen Con oder die Essener Spieletage? Klare Antwort, nicht nur, weil ich ein Kind des Ruhrgebietes bin. Essen bleibt die Weltleitmesse. Hier bei uns trifft sich die Welt. Mehr zum Vergleich zwischen der Gen Con in Indianapolis, die ich an 4 Tagen im August besuchte, und den internationalen Spieltagen habe ich für die Spielbox aufgeschrieben, die in Kürze erscheint.
Willkommen im Jurassic Park.
Jurassic Park. Auch 25 Jahre nach dem Film ist die Idee eines Freizeitparks mit Dinosauriern immer noch aktuell, jedenfalls bei Spieleautoren. Draftosaurus heißt die Neuheit, die zwar den Begriff Jurassic Park vermeidet, aber das französische Spieleautorenteam erwähnt in den Danksagungen Regisseur Steven Spielberg. Unsere Aufgabe ist es, als Dino-Park-Direktoren die Verteilung der geklonten Kreaturen auf die unterschiedlichen Gehege zu managen. 6 unterschiedliche Holzdinos gibt es und wir greifen nun in den zu klein geratenen Beutel und jeder Spieler zieht blind 6 heraus. Diese Figuren werden nun gedraftet. Deshalb, ihr habt schon gemerkt, heißt es Draftosaurus. Wer hier zuhört, weiß vermutlich, dass das im Kreis herumreichen von Spielkarten, und hier sind es eben Figuren, aus denen man sich immer genau eine aussucht, draften heißt. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist es zwar noch nicht angekommen, und deshalb vermutete ich hier erst ein Spiel, das sich primär an Spielekenner richtet, aber es stimmt nicht. Draftosaurus ist sehr einfach. Jedes Mal, wenn wir einen Dino nehmen, setzen wir ihn in eines der 6 Gehege. Dort sollen entweder bis zu 6 identische oder bis zu 6 unterschiedliche Tiere hinein, beliebiges Trio, gleichartige Pärchen etc. Wie viele Punkte das gibt, steht auf meinem persönlichen Tableau, meinem Freizeitpark. Das ist einfach. Hat ein wenig taktisches Potenzial. Das Draften bedeutet hinreichend Interaktion und alles geht flott. Ein rundes Spiel, das für ein paar unterhaltsame Partien gut ist, und wenn es einem reicht, bleibt noch die Rückseite mit veränderten Aufgaben. Das alles ganz okay, ohne dass das Spiel ein Dauerbrenner wäre. Daran ändert auch der T-Rex, dieser fleischfressende Dino, nichts. Der bedeutet zwar in jedem Gehege einen Risikofaktor, deshalb bringt er einen Extrapunkt. Aber das, was auf dem Coverbild passiert, dass nämlich ein Parkbesucher beim Selfie verspeist wird, ist zu viel versprochen. Die Parkgäste werden bei Draftosaurus verschont. Gemeint werden hier nur die Dinos behandelt. Wenn mir einer der gedrafteten Dinos nicht ins Konzept meiner Gehegeaufteilung passt, bringt er mir immerhin einen Siegpunkt ein, wenn ich ihn im Fluss platziere. Im Fluss platzieren heißt es in der Spielanleitung. Gemeint ist natürlich versenken im Fluss. Wie gemein. Aber die Rache naht. Beim Spiel Dinosaur Island wird das wahr, was das Draftosaurus-Titelbild nur andeutet. Wie steht so schön in der Spielanleitung? Nachdem wir von den Parkbesuchern das Eintrittsgeld kassiert und die Besucher eingesetzt haben, werde geprüft, ob die Sicherheit hoch genug ist. Sonst brechen Dinosaurier aus und fressen eure Besucher. Diesen Schritt könnt ihr alle gleichzeitig ausführen. Die Anzahl der gefressenen Besucher entspricht der Differenz aus deinem Bedrohungs- und Sicherheitswert. Ja, hier wird die Jurassic Park-Idee konsequent umgesetzt. Nicht nur am Ende, wenn die Sicherheitslücken aufgezeigt werden, sondern wir beginnen die Runde mit dem Erschaffen der Dinos. Um diese zu klonen, brauchen wir Ressourcen, die hier in der Form von kleinen Würfeln auf unserem persönlichen Tableau als DNS gelagert werden. Das ist dann das Genmaterial, das wir eigentlich auch auf Deutsch zumeist mit der aus dem Englisch kommenden Abkürzung DNA bezeichnen. Wie viel unterschiedliches DNA zur Verfügung steht, entscheiden zu Beginn jeder Runde die Würfel. Dinosaur Island ist ein Worker-Placement-Spiel, das heißt, wir stellen reihum je einen Worker, der ein Wissenschaftler ist, zu einem der Würfel, oder wir stellen die Worker zu den Lagervergrößerungen oder zu einem Forschungsprojekt. Schade, dass mein Worker hier gar keine Figur ist, sondern ein profanes sechseckiges Plättchen. Auf das Versprechen des von mir zitierten Spieldoch-Artikels, dass das heutige Brettspiel auch von den Möglichkeiten schöner Holzfigürchen profitiert, muss man hier an dieser Stelle verzichten. Zum einen sind die Dinosaur Island-Figuren aus Kunststoff und zum anderen kann ich erst in der späteren Worker-Placement-Phase, wenn die Arbeiter auf meinem persönlichen Tableau platziert werden, sie in Form von Miepeln in die Hand nehmen. Deine Sour Island hat einen schönen Rhythmus. In der ersten Phase einer jeden Runde spielen wir gemeinsam um das, was in der Tischmitte an Material und Ausbauten zu finden ist. Da gibt es sogar einen kleinen kooperativen Anteil, wenn wir versuchen, die auf den DNA-Würfeln abgebildeten Bedrohungspunkte, die für uns alle gelten, zu eliminieren. Und in der zweiten Phase beschäftigen wir uns dann alle parallel, man kann auch solitär sagen, ums eigene Tableau. Wir wandeln die Genressourcen in Saurier um, bauen die Gehege unseres Parks aus und erweitern die Sicherheitsmaßnahmen. Das ist dringend, denn je mehr Dinos, insbesondere die nicht-vegetarischen, erhöhen die Bedrohungspunkte. Ja, Dinosaur Island ist ein sehr umfangreiches Spiel mit 16 Seiten, doch übersichtlich gestalteter Regel plus Solo-Variante. Und Dinosaur Island erzählt dabei eine gut dazu passende Geschichte. Das macht Freude. Und ich bin zufrieden mit meinem Wirken als Parkdirektor. Wobei die Story natürlich völlig hanebüchen ist. Ich darf hier bis zu 7 Mal bei den Sicherheitsvorkehrungen schlampen und die Besucher den Sauriern zum Fraß vorwerfen. Immerhin macht das Spaß, nämlich meinen schadenfreudigen Mitspielern. Die freuen sich auch, wenn sich viele meiner Parkgäste als Rowdies entpuppen, wenn ich sie aus dem Beutel ziehe. Hier kann der Glücksfaktor ziemlich kräftig zuschlagen, was ich in Ordnung finde. Manch strategieverliebter Mitspieler ist dabei nicht so glücklich, insbesondere wenn er nicht mit passenden Expertenkarten vorgesorgt hat. Ich finde die Rowdies thematisch überkonstruiert, dass ungezogene Freizeitparkbesucher regelmäßig einen derartigen wirtschaftlichen Schaden anrichten, halte ich für unrealistisch. Aber realistisch ist das Spiel eh nicht. Hauptsache, es ist spielerisch überzeugend.
Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Noch ein Spiel mit bekanntem Vorbild, obwohl Star Trek gar nicht auf der Schachtel steht. Space Base handelt von den Raumflotten, die wir aus Science-Fiction-Klassikern kennen und die uns hier vertraut erscheinen. Bei Space Base geht es mit Sternenkreuzern, Schlachtschiffen und Zerstörern zu den Sternen. 12 Schiffe habe ich auf meiner Raumstation, einem Tableau mit 12 Slots liegen, wobei Schiffe mit hohen Ziffern tendenziell mächtiger sind, aber auch seltener zum Einsatz kommen. Gespielt wird Space Base mit 2 Würfeln. Zum Beispiel würfel ich jetzt eine 3 und 6. Ich kann damit die Schiffe in den Slots 3 und 6 aktivieren. Oder ich verwende die gewürfelte Summe 9 und beschränke mich auf ein Raumschiff. Jedes aktivierte Schiff gewährt mir Siegpunkte, Einkommen, Credits oder eine Sonderfunktion. Anschließend darf ich mir aus der immer 18 Schiffskarten umfassenden Auslage ein neues Fahrzeug kaufen, um meine Flotte aufzurüsten. Dieser Würfelmechanismus sowie die stetig neu dazukommenden Karten erinnern an das Städtebauspiel Machikoro. Insbesondere, weil es auch dort Karten gab, bei denen man als passiver Spieler von den Würfelergebnissen der Gegnerinnen und Gegner profitierte. Der passive Mechanismus bei Space Base ist etwas Besonderes und er gefällt mir. Immer wenn ich ein neues Schiff baue, muss ich es in den der Ziffer entsprechenden Slot legen und ich schicke das dort zuvor befindliche Schiff auf Weltraummission. Dazu wird die Karte auf den Kopf gedreht und nun gelten die andersherum gedruckten Anweisungen. Das heißt, ich bekomme Geld oder Punkte immer dann, wenn einer der Mitspielenden die Ziffer des Slots würfelt. Bauen lohnt sich folglich fast immer, obwohl jede neue Karte eine alte verdrängt, da diese aber immer noch für eine zugegeben abgeschwächte Wirkung während der Passivphase sorgt, ist das selten ein Verlust. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Credits und Einkommen? Das ist nämlich ungewöhnlich. Wenn ich einkaufe, kann ich für ein Schiff maximal so viele Credits ausgeben, wie ich habe. Mein Kontostand sinkt dann sofort auf 0, völlig unabhängig vom wirklichen Preis. Anschließend schiebe ich meinen Credit-Marker wieder nach oben, nämlich bis zu meinem Einkommensmarker. Ich fange also jede Runde mit dem an, was mir einkommensmäßig zusteht. Dieses Geldmanagement beschleunigt die Entscheidungen. Fast immer versuche ich, meine gesamten Credits für eine möglichst teure Karte auszugeben. Das hilft, um mich in der anfangs noch etwas unübersichtlichen Auslage mit 18 Schiffen schnell zu orientieren. Leider beginnt Space Base ein bisschen schleppend, da man zu Beginn kaum von den gegnerischen Würfeln profitiert. Deswegen gibt es auch eine Schnellstart-Variante am Ende der Spielanleitung. So oder so, das Spiel lohnt sich, weil es immer mehr Spannung aufbaut. Denn die Karten passen zunehmend gut zusammen, sie ergänzen sich und sorgen manchmal für Ketteneffekte. Wenn man zu viert oder gar zu fünft spielt, kann das Gefühl entstehen, dass Space Base aber insgesamt etwas zu lange dauert. Dann und wann kann es auch passieren, dass ein Spieler schon deutlich vor Spielende weit vorne liegt, denn letztlich ist der Glücksfaktor durch die Würfel doch recht hoch. Und trotz 18 Karten, aus denen ich jeweils aussuchen kann, sind die Möglichkeiten limitiert, strategisch gezielt vorzugehen. Man muss sich zumeist auf kurzfristige Taktiken beschränken. Das ist für ein flottes Spiel kein Nachteil, wie ich finde. Aber Space Base wirkt so, als ob es etwas anderes vorhabe. Das zeigt auch der absurde Umfang der Spielanleitung. 32 Seiten umfasst sie, was durchaus umständlich und abschreckend ist. Die eigentlichen Regeln hätte man auf wenige Seiten komprimieren können. Gelohnt hätte sich dieser Aufwand, denn unter dem Strich ist Space Base ein empfehlenswertes Würfelabenteuer.
Das war der Brettspiel-Podcast, Ausgabe 7. Danke fürs Zuhören.